Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Zu dick, zu dünn, viel zu groß oder winzig klein. Unsere Selbstwahrnehmung findet zu einem großen Teil durch die Augen der anderen statt. Davon erzählt ein Roman der türkischen Schriftstellerin Elif Shafak, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Genau wie ihr erstes Kinderbuch, in dem es auch ums Anderssein geht. Gleich ist Elif Shafak damit bei uns zu Gast. Kirsten Boye ist eine der bedeutenden Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Die Kinder aus dem Möwenweg hat sie ebenso erfunden wie den Ritter Tränk oder Sommerbü. Damit war sie auch kürzlich erst bei uns in der Lesart zu Gast. Jetzt hat sie einen Preis des Vereins Deutsche Sprache, den Elbschwanorden, abgelehnt wegen der rechtspopulistischen Äußerungen des Bundesvorsitzenden Walter Krämer, der von Lügenpresse und Genderwahn unter anderem gesprochen hatte. Diesen Preis vergibt die Hamburger Regionalgruppe des Vereins Deutsche Sprache. Heute sollte die Verleihung sein und ich bin jetzt mit Rainer Moritz verbunden, dem Leiter des Hamburger Literaturhauses. Er ist ebenfalls Träger des Elbschwanordens. Guten Morgen, Herr Moritz.
Einen schönen guten Morgen.
Was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als Sie das gehört haben?
Ja, ich habe mich natürlich an die Situation erinnert, als ich damals diese Ehrung bekommen habe. Grundsätzlich hat sich an der Situation ein wenig etwas verändert. Darauf hat Kirsten Boye ja angespielt in ihrer Erklärung. Der Verein Deutsche Sprache war immer ein sehr konservativer Verein, ein Verein von Sprachpuristen in der Regel. Deswegen haben sich auch immer wieder Linguisten gegen diesen Verein gewandt, weil man dort argumentiert, so wie man das gesunde Volksempfinden gelegentlich hat. Also ein konservativer Verein, das hat mich damals nicht weiter gestört. In der Tat ist aber nun etwas dazugekommen. Und das hat Kirsten Boye auch kritisch angemerkt. Der Vorsitzende Walter Krämer, ein Statistikprofessor aus Dortmund im Ruhestand, der diesem Verein seit Jahr und Tag vorsteht, hat sich in den letzten Jahren verstärkt hervorgetan in den Mitteilungen des Vereins mit, Sie haben es gesagt, rechtspopulistischen Äußerungen. Nach dem Anglizismuskrieg, den er immer wieder geführt hat, das war immer ein Hauptthema des Vereins Deutsche Sprache, gegen die Anglizismen in der deutschen Sprache. Man hat, wenn ich mich recht erinnere, mal den Klapprechner statt dem Laptop durchsetzen wollen. Aber in den letzten Jahren kam eben der Genderwahn in Anführungszeichen dazu. Eine Fundgrube für alle die, die gegen moderne Entwicklungen, gegen selbstverständliche Entwicklungen in der Sprache sind. Und deswegen kann ich Kirsten Boyes Entscheidung gut verstehen.
Mit dem Gendern, da haben die ja so einen richtigen Feldzug geführt erst letztes Jahr. Da gab es so eine Initiative von Herrn Krämer, der sich auch zum Beispiel Monika Maron angeschlossen hat oder der Sprachkritiker Wolf Schneider mit einem Aufruf zum Widerstand. Das schießt er schon ganz schön übers Ziel hinaus, oder?
Nein, das Problem bei Walter Krämer und seinem Verein ist, dass man, Sie haben es gesagt, zu dick aufträgt. Man kann ja über das Gendern sehr nachhaltig diskutieren. Man kann in der Tat nachdenken, warum da plötzlich ein Sternchen geschaffen wird, das der Duden überhaupt nicht vorsieht, das es eigentlich nicht gibt. Darf man so in die Wortbildung des Deutschen eingreifen? Das sind alles Fragen, über die man sehr lange und sehr nachhaltig diskutieren kann. Dafür bin ich auch sehr. Aber was Walter Krämer eben tut, Sie haben es gesagt, in seinen Aufrufen ist er natürlich weit übers Ziel hinausschießend. Das heißt, er verwendet auch Formulierungen, die man eben auch auf Pegida-Seite, die man auf der ganz rechten Seite unserer Gesellschaft immer wieder findet. Und das macht es so schwer, mit ihm zu diskutieren, weil er natürlich überall nur Feinde, überall nur Gegner sieht. Und das verdirbt eine Diskussion, das erlaubt es letztlich nicht. Auch dieses Gender-Thema, was auch in meinen Augen ein sehr kritisches Thema ist, vorbehaltlos zu diskutieren.
Jetzt ist das ja dieser Elbschwanorden ein Preis der Regionalgruppe Hamburg. Und die Äußerung, an der Frau Boye sich stößt, kommt vom Bundesvorsitzenden. Trifft da die Absage nicht auch so ein bisschen die Falschen oder haben die sich nicht deutlich genug da von ihrem Vorsitzenden distanziert?
Nein, das ist natürlich der Verein Deutsche Sprache. Auch in Hamburg ist das der Verein Deutsche Sprache. Ich habe die Hamburger Sektion, die Untergruppe, wenn Sie so wollen, auch immer als gemäßigt freundliche Gruppe gesehen. Aber natürlich sind sie auch von dem abhängig, was ihr großer Vorsitzender aus Dortmund verlauten lässt. Da hat sich die Hamburger Gruppe nicht wirklich distanziert. Das hat Kirsten Boye ja auch bemerkt. Und deswegen ist das ein Verein, egal wie viele Untergruppen er hat. Und da macht es nicht den entscheidenden Unterschied, ob man nun in Hamburg oder in Dortmund sitzt.
Ich habe jetzt so gedacht bei unserem Gespräch, dass in letzter Zeit ja häufiger solche Debatten hochkochen und Frau Boye hat jetzt ganz klar Haltung gezeigt. Ich hatte gedacht, ob das jetzt häufiger mal der Fall sein wird. Wie sehen Sie das, Rainer Moritz?
Ja, man muss auch das Kind nicht mit dem Bart ausschütten. Ich finde es richtig, darüber zu diskutieren und Preise nicht anzunehmen, die man nicht haben möchte. Kirsten Boy hat ja gesagt, sie fühlt sich auch falsch ausgezeichnet. Sie hat mit diesem Sprachpurismus des Verein Deutsche Sprache nichts am Hut und auch deswegen kann sie den Preis eigentlich nicht annehmen. Man muss aber nicht immer gleich jeden Preis ablehnen. Man muss nicht sofort immer Rücktrittsforderungen laut werden lassen, wenn es irgendjemand gibt, der anstößt, die gesagt, man muss frei diskutieren können. Ich glaube, der Verein Deutsche Sprache hat hier in vielerlei Hinsicht überzogen in den letzten Jahren, vor allem in der Figur Walter Krämers, der ja auch in der Vergangenheit schon mal mit Plagiatsvorwürfen auf sich aufmerksam gemacht hat. Er hat ja ungeheuer viel publiziert, also eine etwas verdächtige Person. Und dass Sprachwissenschaftler sozusagen sich so scharf auch immer wieder gegen ihn stellen, zeigt ja, dass er oft über das Ziel hinaus ist, wenn es darum geht, Sprachveränderungen in der deutschen Sprache anzuzeigen. Aber wie gesagt, man muss, glaube ich, nicht jeden Preis gleich ablehnen. Kirsten Boye hat hier gute Gründe gehabt, das zu tun. Aber man wird jeden Einzelfall genau diskutieren müssen.
Rainer Moritz, Autor, Kritiker und Leiter des Hamburger Literaturhauses. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen, danke.
Schau mich an, heißt der neue Roman von Elif Shafak. Sie ist eine der bekanntesten türkischsprachigen Schriftstellerinnen unserer Zeit. In 50 Sprachen wurden ihre Bücher übersetzt, in denen sich die Autorin immer wieder für Gleichberechtigung und freiheitliche Werte in der Türkei einsetzt. Jetzt ist eines ihrer frühen Werke in deutscher Übersetzung erschienen. Schau mich an, heißt dieser Roman. Und zugleich hat Elif Shafak ein Kinderbuch veröffentlicht, Liane und das Land der Geschichten, ein Buch über die Magie des Lesens. Seit vielen Jahren lebt Elif Shafak mit ihrer Familie in London und dort habe ich mit ihr gesprochen. Herzlich willkommen, Frau Shafak.
Nice to be here, thank you.
Ihr Roman Schau mich an ist auf Türkisch schon vor 20 Jahren erschienen. Wie ist das für Sie, wenn das dann übersetzt wird? Ist das nicht sehr weit weg, so ein Text?
First of all, I'm excited that this novel is now meeting with German readers in German language.
Also erstmal möchte ich sagen, ich freue mich sehr, dass dieser Roman jetzt auch auf Deutsch erschienen ist und von deutschen Lesern gelesen werden kann. Und obwohl es so lange her ist, dass ich diesen Text geschrieben habe, erscheint er mir doch jetzt sehr aktuell zu sein, dieses Thema des Blickes. Egal welcher Blick, ist es der gesellschaftliche Blick, der Blick Gottes, der patriarchalische Blick, der technische Blick, die Überwachung zum Beispiel, all diese Themen. Es gibt so viele Aspekte des Blickes und dieses Buches, die absolut aktuell sind, jetzt auch.
Die Hauptfiguren in Ihrem Roman sind ja eine ungewöhnlich dicke Frau und ein kleinwüchsiger Mann. Beide werden von ihrer Umgebung angestarrt und diskriminiert. Aber das Thema Sehen, Blicke, sich verbergen, das wird auch noch auf vielen anderen, manchmal fast schon märchenhaften Ebenen durchgespielt. Sie haben es auch schon gesagt, das ist ja ein sehr, sehr aktuelles Thema, vielleicht sogar aktueller, als Sie es damals geschrieben haben. Was hat sich denn in Ihren Augen verändert seit damals an dieser Thematik?
I think this subject became even more important today, mostly because of the world we're living in.
Ich glaube tatsächlich, dass das Thema noch wichtiger geworden ist, denn die Welt, in der wir leben, hat sich verändert. Die digitale Technologie ist dazugekommen, hat ganz stark die Formen der Blicke verändert. Es gab Veränderungen in den politischen Strukturen. Autoritarismus, Nationalismus, Kollektivismus und Gruppennarzissmus haben zugenommen weltweit. Die Demokratie ist immer stärker in Gefahr. Es gibt in vielen Ländern auf der Erde Bedrohungen gegen die Demokratie. Und wenn die Demokratie tatsächlich einmal verloren geht, dann hat man keine Chance mehr für Diversität, für Unterschiedlichkeiten. Es ist dann sehr schwer, anders zu sein. Sei es eine andere Hautfarbe zu haben, eine andere sexuelle Identität oder einfach anders auszusehen. Das reicht schon, wenn das für die Gesellschaft auffällig ist oder den Autoritäten nicht passt. Das Leben wird dadurch schwerer. Und durch diese politischen Veränderungen und durch die Dominanz der sozialen Medien in unserem Leben fühlen wir uns permanent beobachtet. Wir sind ständig Blicken ausgeliefert. Selbst wenn wir uns unseren eigenen Social Media Feed angucken, was wir gepostet haben bei Instagram oder sonst was, dann beurteilen wir uns auch selbst. Dann stellen wir uns vor, wie andere uns angucken. Durch die Augen der anderen, des Patriarchats oder was auch immer, sehen wir uns selbst. Der Blick kommt also nicht nur von außen. Und ich denke auch genau deshalb ist es wichtiger heutzutage, dieses Thema, als noch vor 20 Jahren.
Even more important than 20 years ago.
Es gibt in Ihrem Roman auch so eine Art Freakshow, eine Art Zelt der Hässlichen, in das Frauen geführt werden, damit sie zum Beispiel ein Zobelmädchen sehen und solche Figuren. Früher wurden tatsächlich Menschen, die ungewöhnlich aussahen, ja wie exotische Tiere ausgestellt. Das wirkt natürlich grausam, wenn man das liest, aber eigentlich fast noch harmlos im Vergleich damit, was in den sozialen Medien heutzutage los ist. Oder wie sehen Sie das?
Yes, and I think we need to see social media like the moon. It definitely has a bright side.
Ja, ich denke, wir müssen die sozialen Medien so sehen wie den Mond. Es gibt definitiv eine helle Seite. Es gibt das Licht, die fördert die Gleichheit, gerechte Strukturen über Grenzen hinweg, ermöglicht Kommunikation und Informationsfluss. Ganz egalitär. Aber es gibt eben auch eine sehr dunkle Seite. Und schon lange Zeit, also besonders Anfang der Nullerjahre war das so, hat man sich wirklich zu sehr auf die helle Seite, auf die schöne Seite der sozialen Medien konzentriert. Jetzt ist es schon fast zu spät, mit den Gefahren umzugehen, die die dunkle Seite birgt. Also ich komme aus einem Land, in dem es keine Demokratie gibt. Und das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich ganz klar bin in meiner Ansicht, dass keine Einzelperson, keine Partei, keine Gruppierung die Macht haben sollte, alleine. Nicht zu viel Konzentration von Macht bei einer Person. Und so ist es auch mit den Monopolen, was jetzt den Technologiebereich betrifft. Es sollte nicht zu viel Macht in einem Monopol konzentriert sein. Man muss da stark auch bei der Technologie für Transparenz sorgen, dass nicht eine Firma sozusagen alles bestimmen kann. Die Bürger müssen teilnehmen, sonst ist es zu gefährlich, wenn man den Monopolen alles überlässt an Entscheidungen. Die Bürger müssen die Zukunft der Demokratie und der Technologie selber bestimmen können.
For the future of democracy and the future of technology as well.
In Ihrem Roman Elif Shafak erzählen Sie auch die Geschichte der Tochter des Sultans. Die wird in einer Sänfte durch die Stadt getragen. Alle müssen im Haus bleiben und dürfen sie nicht anschauen. Das ist ja auch ein bekanntes Märchenmotiv. Das, was man sehen darf und das, was verborgen wird, ist das nicht auch ein Macht- und Herrschaftsinstrument schon immer gewesen?
That is very true, because when we talk about the gaze, it's not only what you see, but also what you're not allowed to see.
Das ist sehr wahr. Beim Blick geht es eben nicht nur darum, was man sieht, sondern auch darum, was man nicht sehen darf. Und diese Entscheidungen werden von Leuten in Machtpositionen getroffen. Das ist ganz klar, dass es beim Blick auch immer um Macht geht. Und bei den sozialen Medien ist es ja auch nicht nur so, dass sie etwas zeigen, sondern dass sie auch etwas verstecken. Sie bringen Missinformationen oder es gibt Beleidigungen, es gibt Hate Speech, es gibt Diskriminierung von Frauen und so weiter. Hier in Großbritannien während der Debatte um den Brexit gab es so viele sexistische Beleidigungen in sozialen Medien gegenüber weiblichen Abgeordneten, die ihre Meinung geäußert haben. Extrem. Also auch in Ländern, in denen es mehr Demokratie gibt, muss man sich sehr bewusst darüber sein, was die sozialen Medien zeigen und was sie eben andererseits auch verstecken.
What social media is showing us, but also what it's hiding from us.
Frau Shafak, hier in Deutschland ist gleichzeitig zu diesem Roman auch ein Kinderbuch von Ihnen erschienen, Liane und das Land der Geschichten, ein Buch über die Magie des Lesens. Und das Mädchen, um das es da geht, ist auch eine Außenseiterin und ihr Anderssein empfindet sie auch sehr stark. Ist das auch für Kinder schon ein ganz, ganz großes und immer wichtiger werdendes Thema, sich zu unterscheiden und eigentlich will man doch dazugehören?
I fully agree and this is something that I empathize with wholeheartedly, also perhaps because of my own upbringing, my own personal journey.
Ja, damit bin ich absolut einverstanden. Das ist ein Punkt, dem gegenüber ich wirklich sehr empathisch bin, was auch mit meinem eigenen Aufwachsen zusammenhängt. Ich bin in Frankreich geboren worden, in Straßburg. Und als meine Eltern sich getrennt haben, ist mein Vater in Frankreich geblieben und meine Mutter ist mit mir in die Türkei gegangen. Das war ihr Heimatland. Für sie war es die Heimat. Für mich war es ein fremdes, ein neues Land. Und wir sind dann in Ankara in ein sehr konservatives Viertel gezogen, ins Haus meiner Großmutter. Und dort bin ich dann von zwei Frauen, von meiner Oma und meiner Mutter erzogen worden. Und ich war ein sehr einsames Kind. Ich war eine Außenseiterin. Ich fühlte mich wirklich am Rand, an der Peripherie. Ich versuchte immer dazuzugehören, aber es gelang mir nicht richtig. Und diese Einsamkeit, die ich als Kind verspürt habe, ist ganz tief in meiner Seele verwurzelt. Und es ist deshalb auch mein Wunsch, denjenigen eine Stimme zu geben, die eben nicht gehört werden, die diese Stimme nicht haben, die an der Peripherie sind. Ich möchte die Peripherie ins Zentrum holen. Ich möchte die Macht den Entmachteten geben. Und deswegen spielen auch Minderheiten in meinen Büchern immer so eine wichtige Rolle. Und auch für junge Leser ist das ein sehr wichtiges Thema. Denn in jungen Jahren sind doch wirklich Themen der Identität und der Zugehörigkeit so entscheidend und das beschäftigt die jungen Menschen so sehr. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, der Inklusion und der Diversität, in einer Gesellschaft, in der sich jede und jeder gleichermaßen willkommen fühlen kann.
Where everyone can feel equally welcome.
Das Mädchen in ihrem Buch Liane rettet sich ja dann durch die Literatur und durch das Lesen. Und es gibt ja ganz viele Schriftsteller, die durch das Lesen die Flucht in die Welt der Literatur zum Schreiben gekommen sind. Wie war das bei Ihnen, Frau Schaffag?
It was similar actually, because when I look back, I realize.
Ja, es war ganz ähnlich, denn wenn ich zurückblicke, merke ich, dass ich ja ein Einzelkind war, ein einsames Kind war und das Leben für mich irgendwie langweilig war. Und dann habe ich die Bücher entdeckt und die Bücher sind zu meinen Freunden geworden. Ich habe in den Geschichten mein Zuhause gefunden, dort habe ich mich wohlgefühlt und ich bin so lange bei diesen Geschichten geblieben, wie es mir eben möglich war und habe auch schon sehr früh angefangen, selber Geschichten zu schreiben. Nicht etwa, weil ich den Plan gehabt hätte, Autorin zu werden. Das war mir gar nicht bewusst, dass man das machen konnte. Ich hatte keine Vorbilder, so ein Leben der Literatur zu widmen. Das wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Aber es gab so eine Art ganz klaren, fast tierischen Instinkt, mich diesem Thema zu widmen. Und meine Verbindung zu den Büchern war so stark, dass ich mich von Anfang an freier gefühlt habe, wenn ich mit Büchern zu tun hatte. Die Bücher haben mir eine Art von Freiheit gegeben. Und auch jetzt noch fühle ich mich freier, wenn ich einen Roman schreibe. Dann kann ich divers sein, dann kann ich multiple sein, verschiedene Personen. Ich kann ich selbst sein und ich kann komplett frei sein inmitten eines Buches.
I can be fully free in the middle of a novel.
Elif Shafak, Sie leben ja seit vielen Jahren mit Ihrer Familie, mit Ihrem Mann und Ihren Kindern in der Nähe von London. Wie schauen Sie auf die Türkei? Fahren Sie da manchmal hin? Dürfen Sie das überhaupt? Und wie nehmen Sie die ganze Situation dort wahr?
Turkey is a very difficult place for writers, journalists, academics, for human rights activists.
Die Türkei ist ein sehr schwieriger Ort für Autoren, für Akademiker, für Menschenrechtsaktivisten, für alle möglichen Menschen. Denn das Potenzial für Demokratie in der Türkei ist einfach über die letzten Jahre verloren gegangen. Stattdessen ist der Nationalismus angewachsen, der Islamismus, eine populistische Form des Autoritarismus. Gleichzeitig auch, denn das hängt oft sehr eng zusammen, der Patriarchismus und die Homophobie, das geht oft Hand in Hand. Und mein Roman Über den Blick mag zwar 20 Jahre alt sein, aber tatsächlich sind letztes Jahr noch Polizisten zum Verlag gegangen, in dem dieses Buch erschienen ist und haben Exemplare dieses Buches herausgefordert, denn es gab eine Anklage gegen das Buch mit dem Vorwurf der Obszönität. Denn ich schreibe ja auch über sexuelle Belästigung, über Kindesmissbrauch, all diese Themen, die ich für wichtige Themen halte und bei denen wir aktiv werden müssen und etwas tun müssen in der Gesellschaft. Und es ist ein absolutes Armutszeugnis, dass der Staat, anstatt in diesen Fällen zu helfen, Schutzräume für verfolgte Frauen oder Kinder zu schaffen oder diesen Menschen zu helfen, dass er stattdessen Autoren verfolgt, Schriftsteller und Dichter, die sich mit diesen Themen befassen. Das ist absurd, das ist haarsträubend. Die Türkei ist wirklich ein schwieriger Ort für Autoren und Worte fühlen sich in der Türkei sehr schwer an.
Words feel heavy in Turkey.
Elif Shafak, vielen Dank für dieses Gespräch.
Thank you so much. It was such a pleasure.
Vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Maray Amir. Und die neuen Bücher von Elif Shafak sind einmal das Kinderbuch Liane und das Land der Geschichten, ein Buch über die Magie des Lesens, erschienen im Verlag Aas Edition, übersetzt aus dem Türkischen hat es Gerhard Meyer. Übrigens hat er auch den Roman Schau mich an übersetzt, der beim Verlag Kain und Aber herausgekommen ist. Von schönen weiten Reisen kann man ja zurzeit nur träumen. Aber zum Glück gibt es wunderbare Reiseberichte, die einen zumindest im hausinternen Kopftheater an entlegene und exotische Orte führen können. Wie es war, vor fast 100 Jahren nach Marokko zu reisen, davon erzählt Sophia Jablonska in dem Buch Der Charme von Marokko, und Olga Hochweiß hat es gelesen. Wer ist denn diese Sophia Jablonska überhaupt? Was war das für eine Frau?
Ja, eine sehr moderne Frau scheint mir. Sie hat sich ziemlich autonom durchs Leben bewegt, vielleicht auch deshalb, weil sie seit frühester Kindheit in verschiedensten Situationen sich auch zurechtfinden musste. Sie wurde 1907 in der Nähe von Lemberg geboren, im damaligen K&K Habsburgreich. Dann im Zuge der Oktoberrevolution folgten wechselnde Lebensstationen mit der Familie im Russischen Reich, und dann kam sie zurück in die Ukraine und betrieb dort als junge Frau zwei Kinos. Als sie sich dann 1929 auf diese Reise nach Marokko machte, da hatte sie davor schon ein paar Jahre in Paris gelebt, hatte sich versucht, als Schauspielerin, als Journalistin, auch als Model hat sie gearbeitet. Also eine ziemlich rastlose, vielseitige Frau, die dann auch bald viele Weltreisen unternehmen sollte. Sie lebte dann nach 15 Jahren in China und schrieb auch darüber Bücher. Und sie starb 1971 in Frankreich, in ihrer langjährigen Wahlheimat.
Aber das klingt so ein bisschen, als wäre das für sie fast selbstverständlich, in der ganzen Welt zu Hause zu sein. Wie schaut sie denn dann eben so auf jetzt, wenn sie da unterwegs ist? Wie beschreibt sie ihre Eindrücke? Ist das mehr so tagebuchartig oder wie ein klassischer Reiseführer geschrieben?
Nein, alles andere als ein klassischer Reiseführer. Es ist ein Buch des Staunens, würde ich sagen, der jugendlichen Begeisterung. Sie war ja gerade mal 22, als sie diese 3 Monate durch Marokko reiste. Und der Text erinnert ja tatsächlich so ein bisschen in seiner schwärmerischen Art an ein Tagebuch. Der Filter ihrer eigenen persönlichen Wahrnehmung ist immer spürbar. Und auch, dass das Buch ein Erstling ist, spürt man und liest man. Sie versucht gar nicht erst eben den Anstrich eines faktenorientierten oder ethnografisch fundierten Reisebericht zu geben. Stattdessen setzt sie auf Atmosphäre, auf Farben, auf Gerüche. Sie berichtet von exotischen Begegnungen, von bizarren Figuren. Etwa ein Schlangenfresser ist eine Titelfigur eines Kapitels, der sein Publikum in Rage und Ungeduld bringt, bis er schließlich diesen Schlangenkopf durchbeißt. Das beschreibt sie minutiös. Also immer steht dieses eigene Staunen auch über das Unbekannte im Zentrum. Auch ein bisschen Stolz und Naserümpfen über die Normaltouristen, die auch immer so des Weges ihr begegnen. Sie betreibt eigentlich so ein, sie exotisiert. Also da gibt es einen Haremsbesuch, wo man eigentlich meinen müsste, das kann so gar nicht gelaufen sein. Aber sie trifft da also den Hausherrn mit seinen 7 Ehefrauen, spielt gegen ihn Schach und gewinnt. Auch das lässt sie natürlich triumphieren. Also wie eine Geschichte aus 1001 Nacht. Oder vielleicht als letztes Beispiel so eine Reise mit dem Wagen, mit Sondergenehmigung in die Gebiete der Aufständischen, in die Wüste per Auto, wo dann unglaublich viel passiert. Also da Fata Morgana und Unfälle und eine wundersame Rettung vor dem Verdursten in einer Oase, die sich da plötzlich auftut. Also es klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein, aber sie beschreibt es doch sehr genau.
Und das Tolle scheint ja zu sein, dass man tatsächlich mit dieser ungewöhnlichen Frau da drauf schaut, nicht?
Ja, genau. Also es ist sehr unmittelbar und eben auch sehr, sehr frisch. Es ist aber auch so, da wird nichts problematisiert, ne? Das ist wirklich Exotisierung pur. Die Figuren, die ihr gefallen, die sie ins Zentrum zumindest der ersten Hälfte des Buches steht, das sind sehr, sehr exotische Figuren. Heiler, Magier, Schausteller. Und wenn sie dann mal zum Elend und der Not der Bevölkerung, der einfachen Bevölkerung kommt, dann landet sie auch gleich im nächsten Satz wieder bei sich selbst. Also Zitate: Die Armut der Menschen schmerzt mich, aber sei es drum, inshallah, wie man hier sagt. Zitat Ende. Also das finde ich schon so einer 22-Jährigen vielleicht auch ganz gemäß. Und trotzdem würde ich sagen, da ist unglaublich viel Empathie in diesem Buch für die Marokkaner, weil die sich ja auch gegen die französische Besatzung und Bevormundung in dieser Zeit auflehnen. Und diese Solidarität mit den Underdogs, die hat sich ja auch was mit ihrer eigenen Identität als Ukrainerin zu tun. an mehreren Stellen im Buch wird es eigentlich Thema, dass sie eben nicht aus Russland kommt, wie alle meinen, sondern aus dem Land daneben, das anderthalb Mal so groß ist wie Frankreich und das doch keiner so richtig kennt. Also dieser Blick aus der Peripherie als Außenseiterin, die sich immer erklären muss, das ist schon auch im Text spürbar und das gibt dem Text auch so eine leicht trotzige Note.
Es ist aber ja kein reines Textbuch, sondern es sind auch Fotos drin oder was enthält das Buch noch so alles an Reisedokumenten?
Genau, das sind sozusagen die Dokumente, die vieles von dem, was sie da beschreibt und was so abenteuerlich klingt, dann auch belegen. Es ist schön aufgemacht in schmaler Band, aber mit knapp zwei Dutzend Schwarz-Weiß-Fotos, die so eine alte Aura verströmen, auch so einen sepia-braunen Farbton haben. Also man sieht, dass diese Fotos jetzt bald 100 Jahre alt sind. Und die geben natürlich diesen Texten, die so fantastisch manchmal daherkommen, was Glaubwürdiges. Die meisten Motive hat Jablonska selbst fotografiert. Da sieht man dann mal ein Berberkind in traditioneller Kleidung, das in die Sonne blinzelt. Oder man sieht wirklich eine wunderschöne Oase mit Kamelen und Palmen. Und auf anderen Fotos ist sie selbst zu sehen, eine sehr attraktive Frau mit wirklich Schalk in den Augen, aber immer in Kleid und Seidenstrümpfen und Hut, als wäre sie zum 5-Uhr-Tee verabredet. Also sie vereint so eine Art Noblesse und Eleganz, aber auch so was sehr Sympathisches. Also man wird nach der Lektüre dieses Buch vielleicht nicht mehr über das Marokko der N20er mehr wissen, aber dieser Charme von Marokko, der bezieht seinen Reiz nicht zuletzt aus dem Charme seiner Erzählerin. Und ich finde, da kann man sich dann auch schon freuen auf weitere Reisebücher von ihr, die der Verlag jetzt veröffentlichen will.
Olga Hochweiß über das Buch Der Charme von Marokko von Sofia Jablonska, Herausgeberin ist Roxolana Sviato. Aus dem ukrainischen Übersetzer das Buch Claudia Date und es gibt sogar ein Nachwort. Es enthält 136 Seiten Text und historische Fotos und ist im Cupido Verlag erschienen. Märchen helfen gegen schlechte Laune und Verdruss, das hat mir mal die Schriftstellerin Felicitas Hoppe erzählt. Und es stimmt, die guten alten Märchen können besonders jetzt im grauen Corona-November wie Medizin wirken. Passenderweise gibt es jetzt auch noch eine brandneue, ungewöhnliche Neuauflage. Der Künstler Hendrik Schrath hat sich nämlich vorgenommen, Grimms Märchen in 5 Bänden herauszubringen. Der erste Band ist jetzt da und Herr Schrath auch. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu dieser Neuerscheinung, Hendrik Schrath.
Danke, danke, ja.
Märchen gegen schlechte Laune, hat Felicitas Hoppe gesagt. Was begeistert Sie denn so an den Grimmschen Märchen, dass Sie sogar eine eigene Ausgabe machen wollten?
Na, das ist jetzt zunächst mal erst ganz herrlich, dass Sie mit der Felicitas anfangen, die nämlich eine große Freundin ist und mit der ich auch schon wahnsinnig viel über dieses Projekt geredet habe. Also das ist, also sie ist ja so eine alte Märchentante und da treffen wir uns dann auch, was einen daran begeistert. Was so eine Wurzel nach hinten in die Zeit ist, die aber irgendwie nicht aufhört, im Heute rumzubohren. Also die man immer wieder aktualisieren kann, neu anlesen kann und die auch extrem vergnüglich sind, wie Sie das sagen. Das ist tatsächlich so tief, manchmal grummelt im Bauch, so witzig sind die Dinge auch auf der anderen Seite.
Und sie zeigen tolle Problemlösungsstrategien, nicht? Das finde ich auch immer wieder überzeugend.
Ja, die Märchen zeigen Problemlösungsstrategien. Ja, auf eine Weise, ja, klar. Man sollte sich nicht immer unbedingt dran halten. Also so ein paar Sachen sollte man eher lieber nicht machen. Aber in der Regel sich auch mal auf ein unvorhergesehenes, graues Männchen einlassen, was am Straßenrand auftaucht. Das sollte man tun, solange es keine Uniform einhat, kann man ja da ganz nett sein.
Ja. Jetzt sind ja Ihre neue Ausgabe, die ist ja ganz besonders, da kommen ganz moderne Motive drin vor. Karl Lagerfeld tritt da als Schneider auf. Es gibt Autos. Ich habe einen Kater gesehen, der so ein Rollköfferchen hinter sich herzieht. Wie ist denn das entstanden, dass da so eine moderne Bildwelt dazu kommt?
Ja, ich würde natürlich die Frage eher so stellen, wie kann es sein, dass nach wie vor eigentlich eher Hufschmiede und Dorfkirchen in Texten auftauchen, die man im 21. Jahrhundert illustriert. Das liegt mir einfach nahe. Das sind die Theaterstücken. Was machen wir mit einem Shakespeare? Es gibt historische Inszenierungen und es gibt eine Menge, die sagen, was sagt der Text? Und so gucke ich die Märchen auch an. Was wäre die Bildumgebung, in der wir die heute wahrnehmen? Was sind Motive, mit denen wir vertraut sind? Was für Architekturen, was für Personen, wie sehen die aus? Und wenn ich da so ein Pseudomittelalter drüber stülpe, dann ist das zwar ganz herzerwärmend, aber trifft nicht die Art und Weise, wie wir es an so einen Text heute rangehen. Damit driftet er ja ins Museale ab.
Und man darf da ja auch mitmachen jetzt, wenn man sich da bei Ihnen einschreibt. Wie läuft das? Kann ich jetzt sagen, ich möchte gerne, dass meine Tochter da als Dornröschen vorkommt. Was muss ich dann machen?
Ja, das Dornröschen, gern genommen. Also das ist richtig. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn solche Anfragen kommen. Ich heiz auch immer ein bisschen an, Personen reinzuholen, Orte auch reinzuholen. Das Gartenhäuschen, mein Gartenhäuschen, und da taucht der Teufel auf mit den drei goldenen Haaren. Also super Sache. Das ist so eine Art von Verquickung zwischen Realität und aktuellen Personen, Umgebungen und den Geschichten, die ich ganz, ganz großartig finde. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, die DNA des Projektes, diese Sachen ineinander reinzufahren. Und da wird es ganz real. Da hat man plötzlich Gesichter, denkt man, kenne ich. Nee, kennst du nicht. Kannst du vielleicht kennen, aber kennst du eigentlich nicht. Aber den anderen, den kennst du vielleicht, vielleicht aus der Zeitung. Und das ist so ein bisschen wie so ein Ostereierspiel.
Aber das ist doch die Grundidee, dass die Leute da auch mitwirken können. Wie läuft denn das genau ab?
Ja, das Mitwirken, das ist das Tolle. Also ich gebe mal raus, Blog, Newsletter, kann man per E-Mail abonnieren oder Instagram. Ich bin ein großer Instagrammer. Da schreibe ich mal, in welchen Märchen ich gerade arbeite. Manchmal stelle ich auch so Fragen, ja, wer soll denn die Hexe sein oder so. Und freue mich über Feedbacks, die da kommen. Ideen, Meinungen, Interpretationen, da habe ich schon ein paar tolle Feedbacks gekriegt. Eigentlich meistens kommt irgendwas und manchmal macht es so in meinem Köpfchen, nee, das habe ich noch nie so gesehen. So eine psychoanalytische Interpretation für Hans im Glück zum Beispiel, auf die wäre ich überhaupt nicht gekommen. Ja, und das ist großartig und das soll auch so ein offener Prozess sein. Ja, ich kann mich in meinen Kämmerchen setzen und mir das ausdenken, aber das ist hier nicht die Idee. Das ist ein kollektiver Textraum, sage ich mal.
Das heißt, die Leute dürfen auch zum Text Vorschläge machen oder bleibt der Original erhalten? Bezieht sich das vor allem auf die Bildwelt, die sie kreieren?
Der Text bleibt so, wie er ist, unangetastet.
Puh, sage ich da. Das mag ich nämlich nicht so gern, wenn im Text irgendwie dann, weiß ich, das auch so modernisiert wird.
Ja, das kann ich sehr gut
verstehen. Geht Ihnen vielleicht ja auch so.
Das wäre wieder eine ganz andere Geschichte, finde ich, also für dieses Projekt absolut nicht angemessen. Das muss der Originaltext sein. Das hat man noch dieses Klingeln im Ohr. Das hat man 3000 Mal gehört.
Kann man ja fast mitsprechen, manche Märchen. Ne?
Genau. Das hat so eine Ritualisierung. In den Text greifen wir gar nicht ein. Das basiert auf der 1857er Ausgabe, die behutsam modernisiert ist. Man nimmt das Haar aus der Tür und so Sachen. Aber ansonsten ist das der Text. Aber die Bildwelt, die ist halt ins Zeitgenössische gebracht.
Sie haben ja da auch gesagt, dass es ein Vorbild gibt für diese Herangehensweise an die Märchen, Otto Ubbelohde. Was, inwiefern hat er Sie inspiriert?
Der Otto, ich hätte ihn gerne kennengelernt. Ja, es gab eine Menge Leute, die Märchen illustriert haben. Viele, viele, viele große Künstler, weniger bekannte Leute. Manche haben das kollektive Bildvorstellungen geprägt. Ne? Und Otto Ubbelohde hat das kurz nach der Jahrhundertwende getan, nachdem die 100 Jahre erschienen waren, 1812, das erste Mal ausgekommen, 1912. Da gibt es eine Gesamtausgabe von diesem Otto Ubbelohde, den der Normalverbraucher wahrscheinlich eher nicht kennt. Und der hat Wert darauf gelegt, dass alle Texte zusammengehören, dass es eben alle Grimms Texte sind, nicht nur die 30 Best-of, die wir in der Regel kennen. Und er hat das sowohl mit dem Hessen der damaligen Zeit auch in den Bildern verknüpft, also Dörfer aus der damaligen Zeit, Menschen aus der damaligen Zeit reingeholt und das in dem Sinne was getan, was ich jetzt ein bisschen ähnlich mache.
Jetzt ist Band 1 raus. Mit dem zweiten, nehme ich mal an, haben Sie schon angefangen. Sie haben angekündigt, Sie wollen in 5 Jahren 5 Bände schaffen. Ist das nicht ein wahnsinniger Kraftakt?
Ein Kraftakt. Naja, das ist ja das, was man im Leben will. Gell? Man will die Herausforderung. Also lassen wir es krachen. Nee, das ist schon ein bisschen vermessen, zumal, sagen wir es mal so, das ist ja, ich muss ja irgendwie auch noch Geld verdienen, das ist sozusagen nicht das Einzige, was ich tue. Und wenn ich mein gesamtes Jahr in so ein Band stecken könnte, wäre das kein Problem. So muss ich schon wirklich dranbleiben und auch Pensum zeichnen machen, wie ich das dann so nenne. Da habe ich so bestimmte Wochen, so und so viele Märchen zu schaffen. Aber vor dem, wie heißt das im Fußball? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
So. Also ich sehe schon, Sie brennen richtig für dieses Projekt. Ja. Wenn ich da jetzt mitmachen will, also Sie unterstützen, aber das auch subskribieren will, diese Ausgabe, was muss ich denn da machen?
Also, Grimmschrat ist das Zauberwort. Schön zusammengeschrieben, da gibt es eine Website, www.grimmschrat.de, und das Instagram-Account heißt genauso. Und dort findet man eigentlich alles, was man wissen muss, sowohl zum, oh, ich will mich reinzeichnen lassen, oder ich möchte meinen Urgroßvater reinzeichnen lassen. Ja, da sind schon ein paar ganz, ganz tolle Sachen passiert. Als auch zu, das Buch möchte ich kaufen. Kann man, dort gibt es einen herrlichen Job, bin ich ganz stolz drauf, dass wir mit dem, also ich gebe es ja nicht raus, der Verlag Texte mit Hamburg gibt es raus, ne, das muss man mal sagen. Jedenfalls gibt es auf Grimmschrath einen guten Webshop, wo man sowohl diese Cameo-Auftritte sich reinzeichnen lassen, als auch ein Abo, das ist mir natürlich das Allerliebste.
Abonnieren, alle 5 Bände.
Ja, jetzt aber Schluss mit der Werbesendung. Aber man kann ja bis nächstes Jahr zu Weihnachten könnte man sich dann schon reingezeichnet lassen haben. Das war jetzt schlechtes Deutsch. Also man könnte dann das schon zu Weihnachten ja verschenken, den Band 2 mit einem Porträt des Liebsten oder so.
Ja, so könnte es klappen.
Sehr schön. Hendrik Schrath, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Ihr Projekt.
Danke, danke.
Straßenkritik.
Mrozek. Ich lebe in Langwitz und bin Rentnerin. Das ist eine Trilogie, also 3 Bände von Kelly Moran. Das heißt Redwood, also das ist der Ort, wo es stattfindet. Und der handelt von 3 Brüdern, die Tierärzte sind. Naja, und jeweils irgendwie ihren Lebenspartner finden und ihren Alltag. Der eine ist der Playboy des Ortes, der andere ist taub und der dritte ist geschieden und alle 3 leiden halt unter ihrem Ruf. Die würde ich eigentlich empfehlen, wenn man eben gerne solche Geschichten liest. Meine Tochter sagt immer eine Schnulze, weil es ja immer ein Happy End gibt. Und ich fand es eben sehr eindrucksvoll, wie man eben Menschen beschreibt. Ich könnte es weiterempfehlen, ja.
In Berlin liest Frau Mrozek die Trilogie Redwood Love von Kelly Moran. Übersetzt hat das Buch Vanessa Lamatsch und erschienen ist es als Rowohlt Taschenbuch.